In unserer letzten Folge, vor der Winterpause, mussten wir feststellen, ja, das 1,5-Grad-Ziel, über das wir so oft reden, das ist kaum noch zu erreichen. Um also trotzdem das Pariser Klimaabkommen einhalten zu können, es wirklich nochmal zu versuchen, da braucht es ernsthafte Anstrengungen und radikale Reduktionen unserer Emissionen. Nicht nur auf staatlicher Ebene, sondern auch in der Privatwirtschaft. Doch wie soll man wissen, wohin man geht, wenn man nicht weiß, wo man steht? Im Konkreten, woher soll ein Unternehmen wissen, bis wann und um wie viel Prozent es die eigenen Emissionen reduzieren muss, um wirklich Paris-konform zu sein? Und genau hier schlägt die Stunde der wissenschaftsbasierten Klimaziele, Science-Based Targets oder auch kurz SBTs. Heute möchten wir tief in diese Welt der wissenschaftsbasierten Klimaziele eintauchen. Wir wollen erklären, warum sie zum A und O der unternehmerischen Klimastrategie werden und wie sie auch im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive, der CSRD, ein wichtiges Werkzeug darstellen werden. Wir schauen uns an, wer sich ein SBT, ein Science-Based Target, setzen sollte, wie so ein Ziel gesetzt wird, was es dann am Ende aussagt und auch, was man von ihnen halten darf. Steigen wir direkt ein. In der Privatwirtschaft, da sind die Klimaziele oft wie die guten Vorsätze zum neuen Jahr. Wohlgemeint gesetzt, aber nicht immer durchdacht oder gar umsetzbar. Ja, ich würde behaupten, viele Unternehmen haben sich bisher mit Zielen begnügt, deren Ambitionen weder auf konkreten Zahlen noch auf einer soliden Methodik beruhen. Andere meinten es durchaus etwas ernster und haben sich Ziele gesetzt, die auf dem Greenhouse-Gas-Protokoll basieren und somit den eigenen Unternehmensfußabdruck durchaus berücksichtigen. Die Grundlage für ein gutes Ziel war also gegeben. Aber wenn es dann zu der Entscheidung kommt, wie sehr die Emissionen zu reduzieren sind, da schienen die Kosten für die Reduktionsmaßnahmen meist stärker ins Gewicht zu fallen als die Frage, wie viel Reduktion denn wirklich notwendig wäre. Und genau in dieser Frage liegt der Unterschied zu den wissenschaftsbasierten Klimazielen, den Science-Based Targets. Ja, die SBTs, die basieren nicht auf willkürlichen Werten oder dem, was gerade finanziell machbar erscheint, sondern auf den fundierten wissenschaftlichen Modellen des Weltklimarats IPCC. Diese Modelle, die stellen klipp und klar dar, was nötig ist, um die Erderwärmung in Grenzen zu halten. Wie machen sie das? Nun, es gibt drei wesentliche Faktoren, die diesen Modellen und den SBTs zugrunde liegen. Zunächst wird das globale Budget für Treibhausgasemissionen ermittelt. Dieses Budget definiert, wie viel noch ausgestoßen werden darf, ohne dass die Wahrscheinlichkeit, das 1,5-Grad-Ziel zu überschreiten, über 50% steigt. Auf der Basis dieses Budgets werden im zweiten Schritt komplexe Emissionsszenarien für die Zukunft modelliert. Diese systemtheoretischen Szenarien, die berücksichtigen hunderte von klimatischen und anthropogenen Einflussfaktoren und zeichnen so ein Bild davon, wie sich die Emissionen, die Gesamtemissionen unserer Welt quasi entwickeln könnten und wann das Budget erreicht ist. Im letzten Schritt wird dieses globale Szenario heruntergebrochen auf die individuelle Ebene jedes Unternehmens. Das ist quasi der Punkt, wo die Science-Based Targets ins Spiel kommen. Und dafür gibt es wiederum zwei verschiedene Ansätze. Wer sich mit Science-Based Targets auseinandersetzen möchte, wer sich so ein Ziel setzen will, der muss diese zwei verschiedenen Ansätze durchaus verstehen. Deswegen will ich auch darauf noch kurz eingehen. Bitte bleibt bei mir. Die Praxis, die kommt danach. Zuerst der cross-sektorale Kontraktionsansatz. Ja, das ist ganz schön viel, aber eigentlich relativ einfach zu verstehen. Wie funktioniert der? Nun, dieser Ansatz ist darauf ausgelegt, ein absolutes Reduktionsziel für die Treibhausgasemissionen zu erreichen. Dieser Ansatz verlangt von jedem Unternehmen, unabhängig der individuellen Ausgangslage und des eigenen Sektors, ihre gesamten Emissionen in einem festgelegten Zeitraum, um einen spezifischen Prozentsatz zu verringern. Okay, das war jetzt ganz schön viel. Machen wir ein Beispiel draus. Ein Unternehmen, das 2020 als Basisjahr hat und in diesem Jahr 2020 100.000 Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen hat, könnte sich das Ziel setzen, die eigenen Emissionen bis 2030 um 42% zu reduzieren. Das wäre nach dem cross-sektoralen Standard oder dem cross-sektoralen Ansatz ein legitimes SBT. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die eigenen Emissionen um 4.200 Tonnen pro Jahr gesenkt werden müssen. Und der resultierende Klimapfad zur Erreichung des Klimaziels, der wäre quasi eine lineare Linie nach unten, denn jedes Jahr wird die gleiche Menge an CO2-Emissionen eingespart. Was dabei allerdings nicht berücksichtigt wird, ist, wie gut das Unternehmen im Branchenvergleich bereits dasteht. Dazu braucht es nämlich den sektorspezifischen Konvergenzansatz. Der fokussiert sich nicht auf die Reduktion der Gesamtemissionen um einen bestimmten Prozentsatz, wie die 42%, von denen wir eben gesprochen haben, sondern darauf, die Emissionsintensität innerhalb eines bestimmten Sektors auf einen bestimmten Zielwert zu senken. Soll bedeuten, hier wird die Gesamtmenge an Emissionen in Bezug zu einem Schlüsselindikator gestellt. Ein Beispiel dafür. Die neueste sektorspezifische Methodik, die trifft den Gebäudesektor. Und hier ist die Emissionsintensität in Kilogramm CO2 je Quadratmeter Gebäudefläche ausgedrückt. Das heißt, hier müssen alle Unternehmen, unabhängig ihrer Ausgangssituation, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die gleiche Emissionsintensität erreichen. Also egal, ob man in 2020 mit einer Intensität von 100 Kilogramm pro Quadratmeter oder 30 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter startet, bis zum Zieljahr müsste man in beiden Fällen den gleichen Wert, sagen wir mal 5 Kilogramm, erreichen. Hat ein Unternehmen also bereits viel getan und seine Emissionsintensität liegt weit unter dem Durchschnitt der Branche, so muss es weniger Reduktion verwirklichen. Sowohl im absoluten als auch im relativen. Dieser sektorale Ansatz berücksichtigt also die spezifischen Gegebenheiten und Herausforderungen einzelner Sektoren und setzt branchenspezifische Reduktionsziele. Das individuelle Unternehmen wird zudem in den Vergleich zur Branche gesetzt. Und das Ziel fällt ambitionierter aus, wenn das Unternehmen mehr Emissionen als der Durchschnitt verursacht. Beide Ansätze, sowohl der cross-sektorale als auch der sektorspezifische Ansatz oder Sectoral Decarbonization Approach, wie er offiziell heißt, die haben gemeinsam, dass sie Unternehmen dazu anhalten, ihre Klimaziele auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und den globalen Erfordernissen zur Eindämmung des Klimawandels zu basieren. Aber wer aufmerksam zugehört hat, dem wird es aufgefallen sein, die sektorspezifischen Ziele, die beruhen auf spezifischeren Informationen, komplexeren Szenarien und können auch vorgegangene Maßnahmen besser berücksichtigen. Also sollte sich jedes Unternehmen sektorspezifische Ziele setzen, richtig? Ja, das stimmt. Das ist eine einfache Antwort auf meine rhetorisch gestellte Frage. Das Problem liegt darin, dass es noch nicht für jeden Sektor spezifische Zielpfade gibt. Die flächendeckend zu entwickeln, das ist ganz schön viel Arbeit. Und daran arbeitet maßgeblich die Science-Based Target Initiative. Die Science-Based Target Initiative, das ist eine Art Leuchtturm in der Landschaft der Klimaziele. Es sei gesagt, dass nicht jedes Science-Based Target auf den Vorgaben der SBTI beruhen muss. Doch die Standards und Vorgaben der Initiative, die bilden de facto den Status quo. Da lohnt sich auch die Frage, wer die SBTI überhaupt ist. Gegründet wurde die SBTI im Gleichschritt mit dem Pariser Klimaabkommen im Jahr 2015. Und sie ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Organisationen, die in Sachen Klimaschutz führend sind. Das CDP ist die erste dieser drei Organisationen. Dann gibt es noch das World Resource Institute, welches übrigens auch das Greenhouse Gas Protokoll herausbringt. Und dann wäre da noch der WWF. Was macht die SBTI? Ich habe schon gesagt, sie gibt Methoden und Tools heraus, mit denen man sich wissenschaftsbasierte Klimaziele setzen kann. Diese Methoden und Tools sind dabei vollkommen frei zugänglich, was deren Nutzung natürlich fördert. Und das macht sich auch in den Zahlen bemerkbar. Bis zum März 2024, da haben bereits 7.755 Unternehmen ein offizielles, validiertes Science-Based Target bei der SBTI eingereicht. Und neben diesen offiziellen Zielen gibt es noch unzählige weitere Unternehmen, die zwar die Methodik der SBTI verwenden, sich jedoch gegen eine offizielle Validierung entschieden haben. Aber genug zur Geschichte und zur Theorie, kommen wir endlich zur Praxis. Wie setzt man sich nun konkret ein Science-Based Target? Wie geht man vor? Jedes Unternehmen, das sich ernsthaft mit SBTs auseinandersetzen möchte, startet mit der eigenen Treibhausgasbilanz für ein aktuelles Jahr nach der Methodik des Greenhouse-Gas-Protokolls. Diese Bilanz muss sämtliche Emissionen erfassen, angefangen bei den direkten Emissionen aus internen Prozessen, das ist klar, also Scope 1 und 2, wer sich mit den Kategorien des Greenhouse-Gas-Protokolls auskennt, aber darüber hinaus müssen auch alle relevanten vorgelagerten und nachgelagerten Emissionsquellen, zusammengefasst in Scope 3, berichtet und bilanziert werden. Nur mit einer wirklich vollständigen Treibhausgasbilanz, die auch wirklich alle relevanten Treibhausgasemissionen in Scope 3 beinhaltet, lässt sich ein Science-Based Target definieren. Das ist Schritt 1, die Ermittlung des Ist-Zustands. Ist die Bilanz dann erstellt, muss im nächsten Schritt geschaut werden, ob für die eigene Branche ein sektorspezifischer Standard existiert oder ob der branchenübergreifende Ansatz angewendet werden kann. Wir konzentrieren uns heute auf Letzteres, der Einfachheit halber. Für Unternehmen, die sich in einer Branche wiederfinden, für denen es einen Sectoral Decarbonization Approach gibt, den würde ich empfehlen, uns einfach mal zu kontaktieren. Aber ja, wie gesagt, heute konzentrieren wir uns auf den Cross-Sektor-Standard. Leider wird es auch hier noch etwas komplexer. Denn bisher habe ich verschwiegen, dass es bei der Zielsetzung zwei verschiedene Zeitspannen gibt, zwischen denen man unterscheiden muss. Zum einen gibt es nämlich das Near-Term-Target, bei dem die Zielperiode 5 bis 10 Jahre beträgt. Haben wir also ein Basisjahr 2020, dann kann das Zieljahr zwischen 2025 und 2030 liegen. Wir empfehlen dabei übrigens in der Regel das Jahr 2030, auch um die Anforderungen der CSRD zu erfüllen. Aber das nur am Rande. Neben dem Near-Term-Target gibt es auch noch ein Long-Term-Target, welches besser als Net-Zero-Target bezeichnet wird. Wer sich optional auch dieses Netto-Null-Ziel setzen möchte, der verpflichtet sich, bis 2050 mehr als 90% der eigenen Emissionen in allen Scopes zu reduzieren und darüber hinaus die Restemissionen durch Carbon Storage and Removal Technologien aus der Atmosphäre zu entnehmen. Wen das Thema interessiert, dem empfehle ich unsere Episode Negative Emissionen und Landnutzung mit Professor Dr. Julia Pongratz. Aber das nur am Rande. Zurück zum Near-Term-Ziel. Das ist das Ziel, das im Fokus steht, über das am meisten geredet wird und zudem auch in der CSRD verpflichtet wird. Hier gilt, für Scope 1 und 2 müssen Ziele definiert werden, die mindestens 95% der Emissionen des Basisjahres abdecken. Unternehmen, die darüber hinaus in Scope 3 mehr als 40% ihrer Gesamtemissionen wiederfinden, und das sind die meisten Unternehmen, die sind auch aufgerufen, in Scope 3 ein Ziel zu setzen. Und dieses Ziel in Scope 3 muss mindestens 2/3 der Emissionen, die in Scope 3 ausgestoßen werden, mit einschließen. Ja, da viele Zahlen da. Da ist vielleicht nicht jeder mitgekommen. Da empfiehlt es sich vielleicht doch, nochmal nachzulesen. Ja, Podcast hat auch seine Grenzen. Aber gut, machen wir weiter. Während in Scope 1 und 2 wirklich ambitionierte Reduktionen erforderlich sind, die dazu beitragen, das 1,5-Grad-Ziel doch noch zu erreichen, kann man sich in Scope 3, angesichts der begrenzten Einflussmöglichkeiten, die man ja hat, ein weniger strenges Ziel setzen. Okay, das gilt zumindest für die Unternehmen, die nicht CSRD-pflichtig sind. Die es sind, die brauchen auch in Scope 3 ein Ziel der eher ambitionierten Sorte. Aber da wird es auch schon wieder kompliziert und darauf gehen wir jetzt nicht tiefer ein. Sobald die Ziele dann fertig berechnet sind, muss man diese nur noch konkret formulieren. Wie geht das? Nun, in Scope 1 könnte man beispielsweise folgende Formulierung wählen. Unternehmen X verpflichtet sich dazu, die Emissionen vom Basisjahr 2020 bis zum Zieljahr 2030 um mindestens 42% zu reduzieren. Das würde den Minimalanforderungen des Cross-Sektor-Standards entsprechen. Für Scope 2 könnte man sich dasselbe Ziel setzen. Hier könnte man aber auch alternativ formulieren, dass man einfach vollkommen auf erneuerbare Energien umsteigen möchte. Kurz zur Erinnerung, in Scope 2 sprechen wir vom Strombezug und von Fernwärme und anderen bezogenen Energien. Und in Scope 3? Nun, hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie man so ein Ziel definieren kann. Von den absoluten Zielen, wie wir gerade eins für Scope 1 definiert haben, bis hin zu sogenannten Engagement-Zielen, die auf die Verpflichtung der Unternehmen in der Lieferkette abzielen. Aber egal, wie das Ziel formuliert wird, in Scope 3 muss die Reduktion für den Zeitraum 2020 bis 30 mindestens 25% entsprechen. Mit der Formulierung der Ziele sind unsere Science-Based Targets nun fertig. Und was nun? Nun, denkt bloß nicht, dass damit schon alles erledigt ist. Nein, ich würde behaupten, jetzt fängt die eigentliche Arbeit erst an. Deswegen möchte ich zum Schluss nochmal auf die möglichen nächsten Schritte eingehen. Und der erste dieser möglichen weiteren Schritte, das wäre die Validierung der Ziele durch die Science-Based Target Initiative. Dabei hält es sich ein bisschen wie mit dem Michelin-Stern am Gastronomiehimmel. Man braucht ihn nicht unbedingt, um ein großartiges Essen zu kochen, aber er glänzt doch so schön im Licht der Anerkennung. Was ich damit sagen möchte, die kostenpflichtige Validierung, die ist definitiv kein Muss, auch nicht im Rahmen der CSRD. Aber sie bringt Glaubwürdigkeit und versichert die korrekte Anwendung der Methodik. Die Validierung ist daher, wie erwähnt, optional, aber vielleicht durchaus sinnvoll. Unabdinglich ist hingegen die Erarbeitung einer Klimastrategie. Die beinhaltet konkrete Schritte, wie wir unsere Emissionen senken. Vielleicht durch Investitionen in saubere Energie, vielleicht durch clevere Produktionsprozesse oder auch durch die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft. Ganz egal, was die konkreten Maßnahmen sind, die in der Klimastrategie erarbeitet werden, ohne solch einen handfesten Maßnahmenkatalog können die Klimaziele nicht erreicht werden. Die Klimastrategie ist somit der Plan zur Umsetzung des Klimaziels. Aber nur weil man einen Plan hat, heißt das ja nicht, dass man das Ziel automatisch erreicht. Deswegen braucht es unbedingt auch einen weiteren Schritt, und das ist die jährliche Überwachung des Fortschritts durch die erneute Treibhausgasbilanzierung. Wir erinnern uns, die Treibhausgasbilanz, das war unser erster Schritt und, wie gesagt, das muss jährlich wiederholt werden. Das hilft nicht nur dabei, die Zielerreichung zu bewerten, sondern auch zu verstehen, wo Anpassungen der Klimastrategie nötig sind und welche Maßnahmen besonders effektiv sind. Diese regelmäßige Überprüfung ist das Rückgrat einer jeden Klimastrategie. Das ist das Rückgrat der Erreichung des Science-Based-Targets, denn die Treibhausgasbilanz ist die Datenbasis für informierte Entscheidungen. Und als wäre das noch nicht genug, kommt alle 5 Jahre noch der große Check-up, die Überprüfung unserer Science-Based-Targets. Eine Chance, die Ziele zu schärfen, sie anzupassen und sicherzustellen, dass sie immer noch im Einklang mit der Wissenschaft und den globalen Anforderungen stehen. Dabei kann es durchaus nötig werden, völlig neue Ziele zu definieren. Zum Beispiel, wenn es zu grundlegenden Änderungen im Unternehmen gekommen ist, etwa durch Fusionen, Akquisitionen oder Veräußerungen, oder wenn in der Zwischenzeit ein sektorspezifischer Standard veröffentlicht wurde. Was lernen wir daraus? Klimapfade sind ein kontinuierlicher Prozess, der Engagement und einen langen Atem verlangt, aber letztendlich zu einem nachhaltigeren und resilienteren Geschäftsmodell führt. Das wissenschaftsbasierte Klimaziel ist dabei nicht weniger als der eigene Beitrag zur Rettung unseres Planeten. Links zu allen Quellen und weiterführenden Informationen finden sich wie immer unten in den Shownotes unter dieser Folge. Für Fragen und Anmerkungen kann man sich jederzeit gerne bei mir melden, und zwar unter steven.reich@zukunftswerk.org. Ich höre gern von euch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.